Ich habe zu Anfang eine Frage an euch. Wenn ihr was schreibt, was schreibt ihr dann? Nur was ihr braucht auf dem Markt, also was ihr einkaufen wollt? Oder schreibt ihr euch auch manchmal Dinge auf, die euch wichtig sind? Schreibt ihr euch vielleicht auch mal Dinge auf, die ihr erlebt habt? Es gibt Leute, die führen ein Tagebuch. Gibt es Leute unter euch, die ein Tagebuch führen? Aha, so ein paar, gut.
Ich schreibe Sprüche auf.
Sprüche, die dir einfallen.
Sprüche, die irgendwo herkommen. Aha. Aber Tagebuch nicht.
Wenn ihr was Besonderes erlebt habt, ist es das wert, aufgeschrieben zu werden?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir was mit Gott erleben, das ist es wert, dass wir das aufschreiben. Die Bibel ist eine Sammlung von solchen Erlebnissen mit Gott. Wir haben in der antiken Literatur auch noch von anderen Leuten über Jesus was. Aber die haben nichts mit Gott erlebt. Ja? Und das, was hier drin ist, das sind Sammlungen von Geschichten, die Menschen mit Gott erlebt haben. Und so ist es auch im Richterbuch. Wir haben 66 Bücher in unserer Bibel. Das Richterbuch ist einer der ersten davon. Sie erzählt einfach die Geschichte des Volkes Israel, was sie mit Gott über einen Zeitraum von 300 Jahren ungefähr erlebt haben. Jetzt, wie viele Richter gibt es? Der letzte Richter, der steht gar nicht im Richterbuch. Wer war das?
Samuel,
genau. Samuel war der letzte Richter, bevor dann die Könige kamen, die Könige Israels. Saul und dann David und so weiter. Ja, und wer war der erste Richter?
Othniel.
Er hat das Volk Israel über den Jordan geführt. Josua, genau. Er war der erste Richter. Aber von ihm steht im Grunde auch nicht viel im Richterbuch. Nur, dass er gestorben ist im Grunde und was er noch am Schluss für eine Rede gehalten hat. Also dieses Richterbuch ist im Grunde eine Verbindung zwischen dem ersten Richter und dem letzten Richter. Ja, in dieser Zeit, 300 Jahre. Und derjenige, der diese Geschichten gesammelt hat, das war wahrscheinlich der Samuel. Er hat praktisch diese Lücke zwischen Josua und sich selbst, seinen eigenen zwei Büchern, 1. Samuel und 2. Samuel, füllen wollen. Diese Lücke füllen wollen. Ja, und dabei hat er dann auf Aufzeichnungen zurückgegriffen, die privater Natur waren, zum größten Teil. Von diesen Familien der Richter. Müsst ihr euch das so vorstellen? Jede Familie hat ein Regal gehabt zu Hause, in dem die Bibel war, also Teile von der Bibel meistens, aber dann auch von den direkten Vorfahren und dann Ahnenlisten bis zu sich selbst, die waren ganz wichtig im israelischen Volk. Und dann hat man geschrieben, was man selber erlebt hat. also so eine Art Tagebuch. Das kam dann wieder in das Regal und die nächste Generation hat das dann wieder vorgefunden und hat es weitergeführt. Also diese Aufzeichnungen von den verschiedenen Richtern, die privater Natur waren, die hat Samuel wahrscheinlich gesammelt. Woher wissen wir, dass das so privat war? Ja, wir werden das merken. Die verschiedenen Geschichten sind sehr detailliert und geben Gefühle preis von den Menschen. Das ist sehr privat alles. Okay, geschichtlich befinden wir uns in der Bronzezeit. Das heißt, dass man kurze, schwere Schwerter hatte, ungefähr 50 cm lang. Die Philister waren die ersten anscheinend, die dann schon Eisenschwerter hatten und die konnte man noch länger machen. Die brachen nicht. Weil Bronze bricht, die ist ein bisschen störrisch und bricht leichter wie Stahl. Und Bronze kann auch schnell stumpf werden. Das Rückgrat der Wirtschaft war die Landwirtschaft zu der Zeit. Und alles, was an Werkzeuge für die Landwirtschaft gemacht wurde, wurde aus Bronze hergestellt. Das heißt Nägel, Türscharniere und so weiter. Manches auch aus Kupfer. Also Eisen gab es schon, aber es war zu spröde. Man konnte es nicht gebrauchen für Werkzeuge und Ähnliches. Erst zur Zeit von König David hatten die Philister auch brauchbares Eisen und haben davon auch dann Eisenwagen hergestellt. Dafür waren sie bekannt.
Wann war das?
Das war in der Bronzezeit.
300 vor Christus, 500 vor?
Das war noch mehr, 1300 bis 1000 vor Christi.
Okay.
Ja, die anderen Völker, zum Beispiel die Philister, hatten schon das Eisen, und zwar brauchbares, und damit waren sie im Vorteil. Und das werden wir merken bei den Geschichten im Richterbuch, dass immer wieder fremde Völker in Israel einfallen und sich Israel nicht richtig wehren kann. Es gab auch noch vagabundische Völker, nämlich die Amalekiter. Das waren Leute, die nicht Landwirtschaft betrieben haben und auch keine Kaufleute waren, sondern die nur davon gelebt haben, dass sie geraubt haben. Andere einfach ausgeraubt haben und davon gelebt haben. Übrigens auch schon zur Zeit Mose. Auch Mose hat ja gegen Amalekiter kämpfen müssen. Ja, was noch geschichtlich interessant ist, ist immer die Hygiene. Wir haben heute ein Zweiwassersystem. Frischwasser und Abwasser. Nicht? Das ist super. Und so ähnlich hatten sie es auch in der Antike. Ein Zweiwassersystem. Nicht durch Rohre, sondern durch Aquädukte. Und dann kam es von den Hügeln, also die Städte waren an so Berghänge angelegt. Und dann kamen immer zwei Wasserstränge direkt nebeneinander, so ein Meter in Entfernung, runter. Und dann hier der nächste. Und dann 100 Meter weiter wieder den nächsten Doppelstrang. Ja? Und dazwischen waren die Häuser gebaut worden. Und man hat immer Frischwasser gehabt und Abwasser. Es war gekennzeichnet und durfte nicht das Abwasser ins Frischwasser reintun. Ja, und so hat auch jeder eine Toilette gehabt und es war alles super. Also Antike war super so wie heute im Grunde. Aber im Mittelalter, da hatte man das nicht. Da hatte man nur ein Einwassersystem. Und deshalb gab es auch diese vielen Epidemien im Mittelalter. Und ähnlich war es auch vor der Antike, also in der Bronzezeit, in der wir im Richterbuch sind. Es gab viele Krankheiten und die Krankheiten wurden oft dadurch für uns verursacht, dass die Brunnen zu nah beieinander waren. Brunnen, aus denen man getrunken hat, und Brunnen, die ganz klar gekennzeichnet waren, dass man nur dort waschen durfte. Ich durfte also Wasser rausholen. Ich habe so einen Brunnen selber in Israel gesehen. Ein Wasserloch, daneben ein Ablauf, ungefähr so breit, so hoch. Da floss das Wasser dann ab. Oberhalb davon genau auch wieder ein Ablauf, aber etwas gerader, dass das Wasser aber trotzdem immer noch die Schräge hatte, da reinzulaufen. Aber hier war geruppelt. Hier war einfach eine Ruppelfläche für die Wäsche zum Ruppeln. Ja? Und ganz vorne war in dem Stein dann eine Kavität eingemeißelt, so eine Art Schale. Also man hat aus dem Loch das Wasser rausgenommen, in die Schale reingegossen. Und dann so viel man brauchte für die Wäsche, dann auf die Ruppelfläche und dann gerubbelt und das Wasser lief dann automatisch wieder rein in das Loch. Und übers Grundwasser waren natürlich diese ganzen Brunnen miteinander verbunden. Es war also nicht hygienisch. Es war ein Wassersystem. Ja? Und diejenigen, die dann am schnellsten krank wurden, waren die Kinder und die alten Leute und ungeborene Kinder. Die Frauen hatten Totgeburten. Ja, also das ist das Hygienesystem gewesen. Wenn man an einem Fluss oder einem Bach gelebt hat, dann war es besser. Aber die Bäche in Israel, die funktionieren nur in der Regenzeit und vielleicht noch ein, zwei Monate danach. Dann versiegen die. Also das ist das, was ich geschichtlich dazu sagen kann. Jetzt wollen wir gucken, was war vor der Richterzeit. Da war Mose mit dem Volk Israel aus Ägypten gekommen. Er hat sie 40 Jahre lang durch die Wüste führen müssen und Josua hat dann das Volk ins Heilige Land gebracht. Er hat die Eroberungen gemacht, die Landaufteilung und dann lesen wir in Josua am Schluss diese Abschlussrede und dann diesen berühmten Satz: Ich aber und mein Haus werden Jahwe dienen. Ja. Ja. Und dann starb dieser große Mann, dieser Josua. Das Volk Israel war jetzt alleine. Was haben sie gemacht? Sie haben getan, was ihnen gut dünkte, steht in der Bibel. Ja, und das ging nicht immer gut. Wir werden gleich ein bisschen mehr dazu lesen. Nun zu den Richtern selbst. Insgesamt waren es zwischen Josua und Samuel 14 Richter. Othniel war der erste. Ehud, Shamgar, Deborah war eine Frau. Deborah heißt auf Hebräisch Biene. Ja. Gideon, Jotham, Tola, Jair, Jephtha, Ibzan, Elon, Adon, Simson und Micha.
Und wer noch?
Micha. Das sind 14 innerhalb von 300 Jahren. Das heißt, alle durchschnittlich 21 Jahre war ein neuer Mann oder Frau dran. Nur, so dürfen wir uns das nicht vorstellen, dass die 21 Jahre lang regiert haben und dann kam die nächste Regentschaft. Sondern die haben vielleicht 1, 2 Jahre, vielleicht maximal 4, 5 Jahre Richteramt ausgeführt und dann hat das Volk wieder getan, was es wollte. Die nächste Generation vor allem, die fiel dann wieder vom Glauben ab. Und das von Gott abgefallene Volk wurde dann nicht mehr von Gott geschützt. Und so konnten dann fremde Mächte über Israel herfallen. Wörtlich steht öfters, der Herr gab sie in die Hand ihrer Feinde. Ich möchte dazu im Richterbuch, im Kapitel 2, die Verse 14 bis 19 lesen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Ja, da finden wir genau so etwas, also weil sie wieder Dinge getan haben, die nicht in Ordnung waren, vor allem wieder Götzendienst gemacht haben. Sie haben sich an den anderen orientiert. Sie haben ja nicht alle rausgeschmissen aus dem Land Israel. Sie haben viele Völker leben lassen und das wurde ihnen zum Verhängnis. Die nächste Generation hat das schön gefunden, diese Verehrung von den Göttern. Ja, und das haben die dann gemacht. Also sie verließen den Herrn Jahwe und dienten dem Baal und den Ascheroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten. Und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, sodass sie von ihren Feinden nicht mehr standhalten konnten. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, ganz wie der Herr geredet und wie der Herr ihnen geschworen hatte. So waren sie sehr bedrängt. Da ließ der Herr Richter aufstehen. Die retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch auf ihre Richter hörten sie nicht, sondern hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter, um den Geboten des Herrn zu gehorchen, gegangen waren. Sie handelten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erstehen ließ, war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihres Ächzen und über die sie quälten und sie bedrängten. Und es geschah so, sobald die Richter gestorben waren, kehrten sie um und trieben es schlimmer als ihre Väter davor und so weiter. Es war immer dieses Hin und Her. Ja, 14 Mal. Ja, das macht deutlich, wie wichtig eine geistliche Erziehung an der nächsten Generation ist. Ja, Matthias.
Hast du vielleicht den hebräischen Begriff für Richter? Wo ich denke jetzt also Älteste und so Bischof oder so ähnlich. Hast du da irgendwo eine Denkstruktur gibt, was eigentlich Richter war? Ein Amt.
Das heißt einfach Schafott.
Schafott.
Ja, Schafott oder so. Ja. Ja. Also die nächste Generation, die sollte eigentlich geistlich erzogen werden. es ist überhaupt wichtig, ständig den Weg mit Gott zu gehen. Und nicht nur ab und zu. Jetzt noch was ganz anderes, heilsgeschichtlich. Also von Adam bis zu Jesus. Diese Linie, heilsgeschichtlich, passierte in der Richterzeit eigentlich gar nichts. Weder, dass es einen Hinweis auf den Messias gab oder irgendeine entsprechende Prophezeiung. Es ist ganz einfach nur die Geschichte eines Volkes bzw. einzelner Familien. Nur mit dem Unterschied, dass sie etwas mit Gott erlebt hatten. Und deshalb wurde es aufgeschrieben. Ja, wenn man das Buch der Richter liest, dann hat man den Eindruck, als ob die Richter gar keine richtigen Richter waren, wie das heute der Fall ist, dass sie Gerichtsverfahren leiteten, sondern dass sie einfach nur Anführer waren und nur Richter genannt wurden, also nur so genannt wurden. Aber ich denke, dass es nicht so ist. Die Anführer im Volk Israel haben immer schon Streitigkeiten geschlichtet. Mose zum Beispiel hat zu Gericht gesessen. Ja, wir lesen in 1. Mose 18, da kam Jitro, sein Schwiegervater, und selbst dieser Gast, dieser hohe Gast, konnte Mose nicht davon abhalten, zu Gericht zu sitzen, diese Gerichtstermine wahrzunehmen, die schon angesetzt waren.
Was war das für Bibelstellen nochmal?
1. Mose 18 steht das.
2. Mose.
2. Mose. Ja, 2. Mose muss es heißen, genau. Ja. Ja, eigentlich hätte Mose sich nach damaliger Art um den Gast kümmern müssen. Gastfreundschaft war das Höchste. Und auch König Salomo saß zu Gericht. Das wissen wir durch dieses weise Urteil mit den Babys. Ja? 1. Könige 3 steht das. Also die Geschichte mit Jitro war vor der Richterzeit und die Geschichte mit Salomo nach der Richterzeit. Alle haben auch Richtertätigkeit gemacht. Und ich denke, das war dann auch in der Zeit dieser 14 Richter so. Ja, was können wir aus dem Buch der Richter lernen? Okay, ich möchte natürlich nicht den Bibelstunden jetzt vorausgreifen. Aber generell kann man sagen, dass man die christliche Erziehung an der nächsten Generation nicht vernachlässigen darf. Und da wären wir dann beim Thema christliche Erziehung. Dazu gehört natürlich, dass man den Kindern, wenn sie klein sind, Gebete beibringt, ihnen jeden Abend eine Geschichte aus der Kinderbibel vorliest und dann natürlich, dass man sie in die entsprechenden Kreise in der Gemeinde schickt, Kinderstunden, Jungscha, Teenkreis, zum biblischen Unterricht, Jugendkreis, für sie betet, klar. Aber ich denke, das ist nicht alles. Wer denkt, das wäre alles, der hat sich geirrt. Einmal ist das Vorleben ganz wichtig. Ja. Und dann ist es genauso wichtig, dass wenn man etwas gehört, erlebt hat mit Gott, dass man das dann nicht in die hinterste Ecke seines Gehirns verbannt und so schnell wie möglich vergisst, sondern, wir haben es vorhin schon gesagt, dass wir das aufschreiben. Solche Dinge gehören aufgeschrieben. Auch für schwere Lebenssituationen, die vielleicht mal kommen. Vielleicht im Alter, dass wir Glaubensstützen brauchen. Dass wir dann wieder lesen, was der Herr an mir getan hat. Was ich selbst erlebt habe. Ja, wenn ich es nicht mehr weiß, aber lesen kann ich es ja noch. Oder es kann mir jemand vorlesen, wenn ich selber nicht mehr lesen kann. Und so mancher Enkel ist dadurch schon zum Glauben gekommen, wenn er vorgelesen hat, seinem Opa. Ja, man sollte diese Erlebnisse seinen Kindern weitererzählen. So ab 10, 11 Jahre, da wird es interessant. Wenn man eine Geschichte aus der Bibel vorgelesen hat, man hat etwas Ähnliches erlebt mit Gott, das einfach einflechten. Für die Kinder ist das ein Highlight. Ja, dass der Vater selber was erlebt hat mit Gott. Und es ist oft so bei meinem Sohn vor allem gewesen, Papa, hast du nicht noch mehr solche Geschichten? Heißt es dann, ja? Ist interessant. Die Kinder wollen das hören. Christliche Erziehung ist gar nicht so schwer. Also, wir denken immer, dass Kinder das nicht wollen. Aber das stimmt nicht. Kinder wollen das. Später vielleicht nicht mehr. Irgendwann hat man die Distanz, 16, 17 Jahre, so, dann geht das nicht mehr. Aber so ab 10, 11 Jahre bis zum 15. Lebensjahr vielleicht. Das darf man nicht verpassen. Also die Weitergabe einer Religion, das ist ganz eindeutig zu wenig. Die nächste Generation nach einem Richter fiel vom Glauben ab. Und man konnte förmlich die Uhr danach stellen. Außerdem können wir noch etwas lernen von der Richterzeit. Und das lese ich jetzt auch vor, ganz am Schluss, Richter. 21, Vers 25, der letzte Vers. Der fasst im Grunde die Richterzeit noch einmal zusammen. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das, was man für richtig hielt, ohne Gott zu fragen, ohne Gott zu kennen, weil man zum Beispiel nicht mehr in der Bibel liest. Die Leute haben ja damals auch schon Geschichten gehabt von Mose. Die fünf Bücher Mose waren bekannt. Ja, dann fällt man nicht nur einfach so allmählich vom Glauben ab, wie das manche meinen, sondern dann gibt Gott uns in die Hand unserer Feinde. Das ist das, was wir aus dem Richterbuch lernen. Gott gibt uns dann in die Hand unserer Feinde. Genau wie damals in der Richterzeit. Wer ist unser Feind? Wer ist unser Feind?
Der uns bekämpft.
Ja, der Teufel, der Satan. Richtig, natürlich. Er versucht es und zwar immer wieder. Gottes Segen nicht mehr zu haben, bedeutet, dass der Satan schießen kann. Und das gilt einmal für mich ganz persönlich, privat, wenn ich nicht mehr in der Bibel lese, wenn ich keine stille Zeit mehr mache. nach ein paar Monaten oder Jahren macht sich das bemerkbar. Und dann gilt das natürlich auch für die Gemeinde, wenn in der Gemeinde nicht mehr Bibel gelesen wird. Ich muss euch ein Beispiel erzählen. Ich habe eine Gemeinde mal erlebt. Ich war dort 1-2 Jahre Mitglied, kam da rein und ich wollte in einen von den 4 Hauskreisen und habe denen gesagt, ich mache alle 4 Hauskreise durch und dem, wo es mir am besten gefällt, da bleibe ich. Und so bin ich in alle 4 Hauskreise gegangen. Und da waren dann die Mitglieder von der Gemeinde. Aber was haben sie gelesen? Nicht die Bibel, sondern irgendwelche Bücher. Von Jesus natürlich, über Jesus, über Gott. Und zwar alle vier Hauskreise. Das war interessant, aber für mich deprimierend. Und dann habe ich die Leute selber privat gefragt, wenn ich sie unter 4 Augen mal hatte. Wo bist du gerade in deiner stillen Zeit? In welchem Buch der Bibel? Und es kam Erstaunliches heraus. Kein einziges Mitglied von dieser Gemeinde hat jeden Tag stille Zeit gemacht. Ein paar haben mir gesagt, so ab und zu, so einmal in der Woche oder so, oder einmal in 2 Wochen, halt wenn ich Lust habe. Ja, versteht ihr? Boah, das war schlimm für mich. Und was dann kam, war noch schlimmer. Es gab eine Spaltung in der Gemeinde und dann niemand wusste von der Bibel her, wie man miteinander umgeht in der Gemeinde, weil es niemand mehr gelesen hat. Ja? Sind die nicht liebevoll miteinander umgegangen, sondern aufeinander losgegangen. Die einen sind nicht mehr gekommen, die eine Seite, dann hat es einen Umsturz gegeben von den anderen, und kamen die anderen. Und schließlich wurde die Gemeinde geschlossen, und am Schluss wurde sie noch finanziell aufgelöst. Die Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Da hat der Satan volles Werk vollbracht. Es ist also wirklich gefährlich, was hier die Leute gemacht haben in dieser Zeit der Richter, dass sie nicht mehr Gott nachgefolgt sind. Vor allem die nächste Generation immer abgefallen ist. Und natürlich war das damals noch etwas, was wir heute nicht mehr haben, diese ganzen Götzenanbetereien. Zum Glück haben wir die nicht, ja. Aber damals war das echt schlimm. Und so einfach nachzumachen und so schön, diese Anbetung von den Götzen. So einfach und schön, ja. Da hat man es gemacht. Man war anerkannt bei den Nachbarn, im nächsten Dorf, ja, wo die Hethiter gelebt haben oder so. Man war anerkannt und es war schön, war gut. Aber der Teufel konnte angreifen. Und Gott hat sie losgelassen. Ja, das Richterbuch ist ein dramatisches Buch. Es ist nicht so schön wie die anderen Bücher. Und es geht auch nicht schön aus. Es kommt dann die Zeit von Samuel. Und auch da hat Samuel ja erst Schlimmes erlebt bei den Priestern. Ja. Also es war eine nicht sehr schöne Zeit. Und trotzdem können wir viel daraus lernen. Und ich denke, das sollten wir machen in den nächsten Monaten. Ich denke, bis zum Ende des Jahres werden wir dann durch sein mit dem Richterbuch. Ja, habt ihr noch Ergänzungen oder Fragen?
Das Auf und Ab, ich habe bei den Königen auch nicht anders.
Ja.
Ein König tat, was der Wille Gottes war, und der andere wieder nicht.
Ja.
Also war dann ähnlich.
Es war ähnlich, ja.
Das im Zusammenhang mit den Kindern das Weitersagen, also die Erziehung, gibt es da schon Hinweise, also Textpassagen, wo wir das eigentlich so schon weiter erfahren, also sagt es euren Kindern oder so. Oder hast du das jetzt vom Tenor her so ein bisschen, also dass einfach nicht unterbrochen wird?
Ja, wir haben das nur in den fünf Büchern Mose an einer Stelle, wo es ums Passamal geht. Dass das eben weitergegeben soll an die nächste Generation.
Also, darf ich noch was einflechten? Also nicht von der Lehre her, sondern einfach auch, ich sag mal von der Dramatik her, was neuzeitlich, was ich schon gehört habe. Ich möchte es einfach kurz erwähnen. Also ich habe persönlich schon die Frage gestellt im Zusammenhang, dass wir unseren Kindern das weitergeben. Also du hast es ja so gesagt. Und das sehe ich genau gleich am Segen und so weiter und unsere Verantwortung. Und der Herr Jesus sagt, ja, lasse die Kinder zu mir kommen. Also das sehe ich jetzt als Passage, wo ich sage, der Herr Jesus lädt die Kinder auch noch ein und segnet sie in besonderer Weise. Und jetzt, ich sage es jetzt einfach mal so, ich habe davon gehört, dass es Gemeinden gibt, die darauf verzichten, Kinder in eine Kinderstunde zu schicken, und auch speziell für die Kinder, kinderausgerichtete Veranstaltungen, also Jungschau und so. Mhm. Das heißt, zu sagen, also ganz offensiv zu sagen, es genügt, wenn die Kinder in Gottesdienst gehen. Mhm. Und ich habe da einfach Verständnisprobleme für so eine Aussage. Mhm. Aber in dem Fall dürfen wir das so sehen, dass es unbedingt eine Aufgabe ist, pädagogisch angemessen mit den Kindern Gottes Wort weiterzugeben.
Ja. Ich kenne auch so eine Gemeinde, wo die Kinder alle im Gottesdienst sind. Aber ich weiß auch, dass diese Gemeinde dann an einem anderen Wochentag für die Kinder speziell Kinderkreise hat. Mhm.
Es gibt ja Unruhe auch, wenn die Kinder im Saal sind mit den Eltern. Dann ist es so unruhig, da kannst du ja gar nicht hören, richtig.
Ja. Ja, aber wenn die Kinder dran gewöhnt sind, gleich von Anfang an, dann geht das. Tatsächlich, ich habe es erlebt, ja.
Ja.
Hm.
Ja, funktioniert ja bei uns auch. Also im Abendmahl zum Beispiel, da sind ja auch Kinder da, die sind sehr ruhig. Ja. Aber ich denke, der Gedanke ist ja, dass du im Nachgang sagst, also im Nachgang, dass wir dann einfach noch einen Bereich haben, wo die Kinder dann das für sie kindgerecht einfach weitergegeben werden.
Ja. Ja, richtig.
Aber von dem, was ich rede, ist also, dass das gar nicht stattfindet. Ja, also, ja. Keine pädagogische Gottesschulung.
Schade. Also der Feind, der möchte das am liebsten. Im Kommunismus in Russland, da durften die alten Leute zusammenkommen zum Gottesdienst. Das war erlaubt, auch wenn sie nicht registriert waren im Staat. Aber wehe, es kommen Jugendliche oder Kinder zu diesen Gottesdiensten oder sogar zu extra Kinderkreisen. Das hat der Staat unterbunden, soweit es irgendwie ging. Warum? Weil es die nächste Generation war, natürlich. Mhm. Sie wollten die Kinder für sich haben, in den Kommunismus reinhaben. Naja.
Ich hätte noch einen Punkt, was ich noch sagen kann, als Papa und als Opa. Also ich kann euch allen bezeugen, es ist eine Riesenfreude, wenn die eigenen Kinder, als sie noch klein waren, Gemeinde gespielt haben. Definitiv. Da würde ich mich nachfragen, was die gemacht haben. Und jetzt sehe ich es sogar noch bei den Enkelkindern. Die spielen wirklich Gemeinde. Und die spielen das so, also das ist wie wenn sie mit dem Puppenhaus spielen, aber das dann echt auf den Stühlen, einer predigt und die anderen singen, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und die freut sich dann, wenn einfach ein paar zusammenkommen und die dann richtig Gemeinschaft haben.
Ja, zuhören, was sie
ich muss euch sagen, weil dann haben wir das mal gehört. Ja.
Ich
habe gerade noch schon die Bibelstelle gesucht, die steht in 5. Mose 4, Vers 9. Du hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen schwinden alle Tage deines Lebens, und tue sie deinen Kindern und deinen Kindeskindern kund.
Ja, aber es wurde halt nicht befolgt anscheinend.